haben wir uns den ersten Teil von der Rede Jesus über die letzte Zeit beschäftigt. Unter der letzten Zeit versteht die Bibel die Zeit zwischen Himmelfahrt bzw. Pfingsten und dann der Wiederkunft von Jesus. Es ist die Zeit des Heils, das Zeitalter der Gemeinde, und es ist eine konfliktbeladene Zeit. Eine Zeit, die zum Teil zerstört. Im Moment sehen wir auch eine Zersetzung moralischer Werte. Eine Zeit weltweiter Verführung, eine Zeit der Kriege, der Erdbeben, eine teure Zeit. Irgendwann dann auch eine Zeit der großen Drangsal und eine Zeit der Naturkatastrophen. Und eine Zeit, und das ist das Wichtigste, eine Zeit, die in der glorreichen Wiederkunft von Jesus münden wird. Nicht Trübsal, nicht Not, nicht Krieg, Inflation, Verführung oder Brudermord oder was weiß ich, sondern die Ankunft, die Wiederkunft von unserem Heiland und König Jesus Christus steht dann am Ende der letzten Zeit. Und darauf dürfen wir uns freuen. Dieser erste, eher düstere Teil, was alles passieren wird, was wir vor 2 Wochen hatten, endete mit dem Satz, fordern ist es gange. Wer beharrt bis ans Ende, der wird selig. Und heute wollen wir uns nun mit dem zweiten Teil beschäftigen, die Verse 14 bis 37, und ich lese. Vielleicht hast du das vor dir, Verse mit. Wenn ihr aber sehen werdet, den Greuel der Verwüstung stehen, wo er nicht soll, wer liest, der merke auf. Alsdann, wer in Judäa ist, der fliehe auf die Berge. Wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinunter und gehe nicht hinein, etwas aus seinem Hause zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der wende sich nicht um, seinen Mantel zu holen. Weh aber den Schwangeren und Stillenden in jenen Tagen. Bittet aber, dass es nicht im Winter geschehe. Denn in diesen Tagen wird eine solche Bedrängnis sein, wie sie nie gewesen ist, bis jetzt vom Anfang der Schöpfung, die Gott geschaffen hat und auch nie wieder werden wird. Und wenn der Herr diese Tage nicht verkürzt hätte, würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen, die er auserwählt hat, hat er diese Tage verkürzt. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist Christus, siehe, da ist er, so glaubt es nicht. Denn es werden sich erheben falsche Christusse und falsche Propheten, die Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, die Auserwählten zu verführen. Ihr aber seht euch vor, ich habe es euch alles zuvor gesagt. Aber in jenen Tagen nach der Bedrängnis wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird er die Engel senden und wird seine Auserwählten versammeln von den 4 Winden, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. An dem Feigenbaum aber lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so wisst ihr, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Von jenem Tage aber oder der Stunde weiß niemand. Auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern allein der Vater. Seht euch vor, wachet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Menschen, der über das Land zog und verließ sein Haus und gab seinen Knechten Vollmacht, einem jenen seine Arbeit und gebot dem Türhüter, er solle wachen. So wachet nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder zu Mitternacht oder um den Hahnenschrei am Morgen, damit er euch nicht schlafen findet, wenn er plötzlich kommt. Was ich euch aber sage, sage ich allen, wachet. Wir wollen beten. Lieber Heiland Jesus Christus, es ist ein Wort, das uns in der Adventszeit vielleicht herausfordert. Und so bitten wir dich um deinen Heiligen Geist, dass du uns das Wort in deinem Sinne aufschließt. Lass uns hören und verstehen, was du uns zu sagen hast. Amen. In diesem zweiten Teil prophezeit Jesus über das Ende der Wehen. Und hier stehen drei große Prophezeiungen im Vordergrund. Die Prophetie der großen Trübsalzeit, die Prophetie von Naturkatastrophen, von der glorreichen Wiederkunft Jesus in Macht und Herrlichkeit. Und er schließt das Ganze ab, was das für praktische Konsequenzen für uns haben kann. Es gibt viele Bibelausleger, die die Verse nur auf die Ereignisse der Zerstörung von Jerusalem im Jahr 70 begrenzen. Weil unser Text von einem örtlich klar definierten Kriegsgebiet, nämlich von Palästina, spricht. Von der Flucht aus den Städten ins judäische Bergland. Und es trifft tatsächlich zu. Es trifft tatsächlich zu, dass mit der grausamen Belagerung und Zerstörung der heiligen Stadt Jerusalems durch den römischen Feldherrn Titus im Jahr 70 diese Prophetie sich teilweise erfüllt hat, aber eben noch nicht zu seiner letzten, allumfassenden Wirklichkeit. Dazu muss man vielleicht ein bisschen im Auge haben, dass Markus sein Evangelium ganz speziell für sogenannte Heidenchristen geschrieben hat, die eben gerade nicht in Judäa gewohnt haben. Markus erwähnt, dass es eine unvergleichliche, noch nie dagewesene Trübsalzeit geben wird, die der Ankunft des Menschensohns, die der Zurückkunft von Jesus unmittelbar vorausgeht. Und diese große Trübsalzeit ist nach biblischem Zeugnis die siebenjährige, weltumspannende Schreckenszeit des Antichristen, unmittelbar vor dem schrecklichen Tag des Herrn, der Wiederkunft Jesu in Macht und Herrlichkeit. Und es wird, wie vielleicht bei Matthäus und Lukas auch berichtet wird, eine große Trübsal sein, wie sie noch nie gewesen ist von Anfang der Welt bisher und wie auch nie wieder werden wird. Oder auch das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung von Johannes, spricht über die große Trübsalszeit. Und es antwortete der Ältesten einer und sprach zu mir: Woher sind sie gekommen? Diese sind aus großer Trübsal gekommen und haben ihre Kleider gewaschen und hell gemacht im Blut des Lammes. Die große Trübsalzeit wird eine Zeit der Angst in Jakob oder in Israel, so beschreibt es Jeremia. Eine Zeit der Gerichte über die Völker. Ein Drittel der Menschheit wird nach Aussagen der Offenbarung in einem großen Krieg vernichtet werden. Die große Trübsalzeit wird eine Zeit der Verführung sein, durch den Antichristen, durch falsche Propheten. Und diese werden Zeichen und Wunder vollbringen, ja sogar die Auferstehung von Jesus nachahmen. Und dann erfüllt sich das Wort von Jesus, denn es werden sich erheben falsche Christusse, falsche Propheten, die Zeichen und Wunder tun, dass sie auch die Auserwählten verführen, so es möglich wäre. Wir müssen uns bewusst sein, der Antichrist wird eine Vollmacht haben, die uns täuschen kann. Er wird Vollmacht haben über Stämme, Völker, Nationen und Sprachen. In der Offenbarung wird später beschrieben, wie er weltweit angebetet werden wird. Der Antichrist wird eine neue Weltordnung schaffen, in der Wirtschaft, Politik und Religionen vorübergehend friedlich vereint sein werden unter seiner diktatorischen Herrschaft. Und wer sich seiner Weltdiktatur widersetzt, der wird, wie das in Offenbarung 13 auch beschrieben wird, weder kaufen noch verkaufen können. Jesus prophezeit sogar, dass der Antichrist versuchen wird, seine Auserwählten, das sind Christen, das sind wir Gläubigen, zu verführen, wo er nur kann. Doch die wahrhaft Gläubigen werden bei Jesus bleiben. Der Böse wird uns, wenn wir bei ihm bleiben, nicht antasten können. Gott bewahrt uns vor dem Bösen, wenn wir bei ihm bleiben, wenn wir an Jesus festhalten. Und darum bitten wir zum Beispiel im Vaterunser, bewahre uns vor dem Bösen. Dieser Vers kommt nicht von ungefähr. Wichtig ist einfach, dass wir uns vorsehen, dass wir uns warnen lassen und dass wir bereit sind. Jesus sagte seinen Jüngern, seht euch vor. Ich habe euch alles zuvor gesagt. Aber zu der Zeit nach der großen Trübsal werden Sonne und Mond ihren Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden sich bewegen. Das ist für uns Menschen eine ziemlich folgenschwere Prophetie. Denn es handelt sich nach meiner Interpretation nicht um eine einfache, kleine Naturkatastrophe, sondern da gerät alles ins Wanken. Jesus spricht hier vom Zusammenbruch des gesamten Kosmos. Sonne, Mond, Sterne, Kräfte des Universums, alles wird irgendwo ins Chaos, ins Durcheinander geraten. Petrus hat das, glaube ich, verstanden. Er war einer der vier Jünger, die mit Jesus auf dem Ölberg waren und er hat später einmal geschrieben im 2. Petrus 3, ihr wartet und eilet der Zukunft des Tages des Herrn entgegen, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze verschmelzen werden. Das ist eine schreckliche Prophetie, die aber zum Glück nicht isoliert und alleine dasteht. Und ich glaube, es ist falsch, diese Verse aus dem Zusammenhang zu reißen und daraus eine dramatische Lehre vom Weltuntergang zu entwickeln. Denn dann würden wir, was leider viele Christen tun, Angst verbreiten. Angst nicht nur unter noch nicht Christen, sondern auch Angst unter Christen verbreiten. Und eben nicht mehr die gute Nachricht. Mit solchen Auslegungen verbreiten wir Unsicherheit und keine Zuversicht. Nicht mehr das Evangelium der guten Botschaft von Jesus. Denn beim näheren Hinschauen an diese Prophetie lässt sich deutlich erkennen, dass sie eben nur das Vorspiel auf das ewige Reich Jesu, auf seine Wiederkunft ist. Die Schreckensgerichte sind eine Durchgangsstation bei der Ankunft von Jesus, die wir auf den ewigen Advent, auf das ewige Reich Gottes mit seinen Menschen warten. Und neben diesen Schreckensprophetien von außergewöhnlichen Naturkatastrophen steht eben seine Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit. So hat es Markus verstanden, als er uns die Rede von Jesus über die letzte Zeit überlieferte. Die Kräfte des ganzen Kosmos werden sich bewegen und dann werden sie sehen, des Menschensohn kommen in den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird er seine Engel senden und wird versammeln seine Auserwählten von den vier Winden, von dem Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Diese beiden Verse lassen vier verschiedene Aspekte von Jesus' Wiederkunft erkennen. Das erste, er kommt sichtbar. Jesus wird nicht unsichtbar auf diese Welt zurückkommen. Nur für wenige Auserwählte, wie das zum Beispiel die Zeugen Jehovas vertreten. Indem sie lehren, Jesus sei 1914 unsichtbar zurückgekommen. 1914 kam nicht Jesus, sondern der Erste Weltkrieg. Als Jesus Christus in die himmlische Herrlichkeit ging, erschienen seinen Jüngern zwei Engel mit der Verheißung, dieser Jesus, welcher ist von euch weg aufgenommen in den Himmel, wird kommen, wie ihr ihn gesehen habt, in den Himmel fahren. Und darum wird die Wiederkunft von Jesus das Gegenstück seiner Himmelfahrt sein. Wie Jesus in der Auffahrt von der Sichtbarkeit ins Unsichtbare ging, so von unten nach oben, von der Erde in die himmlische Herrlichkeit, wird er bei seiner Rückkehr von der Unsichtbarkeit wieder sichtbar werden. Er kommt von oben nach unten und er kommt von der himmlischen Herrlichkeit wieder zurück auf diese Erde. Er kommt sichtbar. Und er kommt als der Menschensohn in den Wolken. Diese Formulierung ist eine Anlehnung an ein Gesicht vom Propheten Daniel über die vier Weltreiche. Nach dem letzten Weltreich wird durch die Ankunft des Menschensohnes das ewige Gottesreich aufgerichtet werden. In Daniel 7 lesen wir: Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, wie eines Menschensohn, und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Ihm wurde gegeben Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Der Name Menschensohn drückt mehr als Zugehörigkeit zu den Menschen und Identität mit uns Menschen aus. Er ist gleichzeitig auch ein Hoheitstitel von Jesus. Jesus, der ganz Mensch wird wie wir, doch ohne Sünde bleibt, um uns mit Gott zu versöhnen. Der Titel meint das Kommen des zweiten Adams, eines vollkommenen Menschen, eben eines sündlosen Menschensohnes, der die verlorenen Menschen in die lebendige Gemeinschaft mit Gott zurückführt, in die neue Schöpfung Gottes, in das ewige Reich, in der Gerechtigkeit, Liebe und Vergebung regieren. Im zweiten Kommen Jesu kommt er nicht mehr in Niedrigkeit als sein Kind in der Krippe. Er kommt nicht mehr, um zu sterben, sondern er kommt mit Macht und Herrlichkeit, um sein Reich aufzubauen, um zu regieren, um mit den Seinen in ewiger Gemeinschaft zu leben. Er kommt in Macht und Herrlichkeit als himmlischer, ewiger Weltenkönig und ewiger Weltenherrscher. Er kommt, um den Tod auf ewig zu verbannen. Er kommt, um alle Tränen abzuwischen. Er kommt, um eine neue Welt Gottes zu schaffen. Er kommt, um ewig bei seinem Volk zu sein. Und darum kommt er in Macht und Herrlichkeit. Die Könige dieser Erde werden ihn anbeten und alle Knie werden sich vor ihm beugen und ihn anbeten, schreibt Paulus in Philipper 2. Weil ihm allein Anbetung, Lob, Kraft, Macht und Ehre gebührt. Und Jesus kommt, um seine Auserwählten zu sammeln. Wenn er kommt, um seine Völker, um die Völker zu richten, kommt er auch, um seine Auserwählten, die christliche Gemeinde, zu sammeln, zusammenzuführen, zu sich zu ziehen oder zu sich zu entrücken, wie auch immer. Und so schreibt Paulus voller Freude über dieses herrliche Kommen des Gottessohnes zur Sammlung im Thessalonicher Brief. Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Danach wir, die wir leben und übrig bleiben, werden zugleich mit ihnen entrückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen in der Luft, und werden also bei dem Herrn sein alle Zeit. 1. Thessalonicher 4. Auch in seinem zweiten Brief an die Thessalonicher schreibt Paulus über dieses Ereignis mit den Worten: Was die Zukunft unseres Herrn Jesus Christus betrifft und unsere Versammlung zu ihm. Wir werden zu ihm versammelt. Ich möchte zum Schluss noch einen kurzen Blick werfen, was das für Konsequenzen für uns heute auch haben kann. Denn ich entdecke in den Worten zwei Konsequenzen für unsere Nachfolge. Die erste ist, dass wir uns keinen wilden oder ungläubigen und fantasievollen Spekulationen hingeben sollen, sondern dass wir gläubig und geduldig warten auf ihn, auf seine Ankunft in Wachsamkeit. Die bildhafte Rede vom Feigenbaum, ein Hinweis auf das Wiedererwachen Israels durch die Rückkehr der Juden nach Palästina, was dann in der Staatsgründung 1948 gemündet ist, ist so ein Zeigefinger Gottes in unsere Zeit, der Anfang von der Vollendung, so der Zeig, dass der Sommer nahe ist. Und so sagte Jesus, an dem Feigenbaum lernet ein Gleichnis, wenn jetzt seine Zweige saftig werden und die Blätter gewinnen, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch, wenn ihr seht, dass solches geschieht, so wisst, dass es nahe vor der Tür ist. Leider haben auch hier die Verse, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehe, in vielen Kreisen zu ziemlich wüsten Spekulationen und Berechnungen Anlass gegeben. Man hat plötzlich mehr Zeit aufgewendet, die biblische Prophetie anhand von Zeitereignissen zu interpretieren, hat hochaktuelle Endzeitliteratur geschrieben, gelesen und das alles viel mehr als gebetet, die Nähe Jesu gesucht, viel mehr als zu missionieren und anderen von der frohen Botschaft zu erzählen. So gab es Einzelne, die den Hinweis, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, als Generation ausgelegt haben und fingen an zu rechnen. Generation, so plus minus 25, 30 Jahre. 1948 plus 25 Jahre ergibt 1973. 1973 kam Jesus nicht wieder. Andere meinen, eine biblische Generation dauert nicht 25, sondern 40 Jahre, aber 1988 ist er auch nicht zurückgekommen. Viel weniger haben wir gehört über den dreifachen Hinweis von Jesus dreimal. Tag noch Stunde weiß niemand, Vers 32. Ihr wisset nicht, wann es Zeit ist, Vers 33. Ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, Vers 35. Ist auch nicht wirklich ein Verkaufsgrund für Bücher. Und trotzdem kommt Jesus und das ist sicher. Und wenn er noch nicht gekommen ist, dann deshalb, weil er noch so vielen Menschen durch Evangelisation und persönliche Begegnung die Chance geben will, zu ihm zu kommen, zu umzukehren, wie Petrus im zweiten Brief schreibt. Anstatt zu spekulieren, sollen wir wachen. Viermal appelliert Jesus an seine Jünger zu wachen. Wachen sollen wir und nicht spekulieren. Nüchtern bleiben und geduldig. Aber ganz gewiss auf ihn und auf sein Kommen warten. Das Rechnen dürfen wir irgendwelchen Sekten und Irrlehrern getrost überlassen. Für uns ist es wichtig, dass wir in Geduld auf ihn warten und wach bleiben. Und eine zweite Konsequenz ist, dass wir nicht ungläubige Angst schüren, dass wir uns in Schwarz-Weiß-Malerei begeben, sondern dass wir gelassen bleiben, dass wir im Gebet bleiben und dass wir auf ihn und auf seine glorreiche Ankunft warten. Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Es ist nicht gesichert, aber man schreibt dieses Zitat Martin Luther zu. Und es zeigt etwas von dem, was wir Christen ausstrahlen sollen. Hoffnung, Zuversicht, ein Leben im Hier und im Jetzt. Auf Gott vertrauen. Angstmacherei, Schwarzmalerei ist nicht die Eigenschaft eines lebendigen Christen. Wir Christen verbreiten nicht Angst und Ungewissheit, sondern Geborgenheit, Zuversicht und Hoffnung. Jedenfalls sollte das so sein. Und diese schöpfen wir selber aus dem Gebet und aus der Nähe zu Jesus. Und darum sagt Jesus, wachet und betet. Das Gebet, der stille, gläubige Kontakt und Umgang mit Jesus, öffnet mir die Perspektive in die himmlische Herrlichkeit. Wer beten gelernt hat, der kann Leid ertragen. Wer aus dem Gebet Kraft schöpft, findet im Glauben an Jesus auch ein Ja zu schwierigen Lebensumständen. zu den schwierigen Wegen Gottes mit dem eigenen Leben. Und er kann Ja sagen zu seinen Wegen, denn Gottes Wege sind immer gut, auch wenn sie uns manchmal nicht so vorkommen. Wir können lernen, diese Wege anzunehmen, auch wenn wir sie nicht verstehen und Mühe damit haben. Wer beten gelernt hat, der verbreitet Hoffnung, getrost sein und nicht irgendwelche Adventshektik oder Weihnachtsstress. Kennen wir noch das Leben aus der Stille? Kennst du das Geborgensein in dem Strudel in den unruhigen Zeiten unserer Zeit? Es hilft, feste Gebetszeiten und Gebetsgewohnheiten zu haben, für sich selber, aber auch für uns als Gemeinde. Darum haben wir am ersten Mittwoch des Monats das Gemeindegebet. Darum haben wir an allen anderen Mittwoch das Missionsgebet, wo wir uns auch bewusst Zeit nehmen, für Gemeindeanliegen zu beten. Und ich freue mich über jeden Einzelnen, der aktiv an diesem Gemeindeleben, an diesem Gemeindegebet teilnimmt. Es dürfen noch so viel mehr sein. Im Gebet schöpfen wir Kraft für den Alltag, Vollmacht für die Bewältigung unserer täglichen Aufgaben. Nicht nur als Gemeinde, sondern auch jedes Einzelne ganz persönlich. Wir kriegen Zuversicht, unser Leben zu bewältigen. Wir kriegen Hoffnung inmitten so vieler Hoffnungs- und Sinnlosigkeit, die sich in unseren Kreisen leider auch immer mehr ausbreitet. Sehet zu und wachet und betet, denn ihr wisst nicht, wann es Zeit ist. Vers 33. Wachsamkeit und das Gebet, das sind diese beiden praktischen Konsequenzen aus dem Kommen von Jesus. Lasst uns darum, wie Petrus geschrieben hat, mit Geduld warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in welchen Gerechtigkeit ewig wohnt. Wir wollen beten. Lieber Heiland Jesus Christus, du wirst irgendwann wiederkommen und wir warten drauf. Hilf du uns, dass wir die Zeit bis dahin sinnvoll nutzen, dass wir die Beziehung mit dir pflegen, ganz persönlich, aber auch als ganze Gemeinde. Danke, dass du so viel für uns bereithältst und dass wir immer wieder Kraft schöpfen dürfen aus den Begegnungen mit dir. Danke, dass du uns segnen willst, aus der Stille und aus der Nähe zu dir. Amen.